Amen. Guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Wir grüßen euch herzlich im Namen von unserem Herr und Heiland Jesus Christus. Wir freuen euch sehr, dass wir von Zürich her hier kommen, um miteinander den Deutschschweizer Tag von unserer Gemeinde zu feiern. Wir sind sehr dankbar für die Gastfreundschaft, das dürfen wir vielleicht zuerst auch noch loswerden, wo die Berner Gemeinde uns gegeben hat. Wir wären eigentlich ja dran gewesen, von Zürich, das zu organisieren und euch einzuladen auf Zofingen ins Bildungszentrum. Aber das ist leider schon besetzt gewesen, sowohl heute wie auch am nächsten Sonntag, dem Bettag, nicht wahr? Und darum hat die zweite Schnur von diesen drei eingegriffen und hat uns kräftig unterstützt. Und so dürfen wir miteinander heute den Gottesdienst und den Nachmittag in Bern verbringen. Ganz herzlichen Dank, liebe Mitschnur, für die Unterstützung. Und ihr habt es vielleicht auch schon mit Sicherheit gemerkt, dass man eigentlich ein Gottesdienst zum Bettag vorbereitet haben. Die Leitung von Christopher, die Musik, die man miteinander macht, die Gebete, die man gesprochen haben und eben auch die Predigt von heute, das ist ein Gebetsgottesdienst. Aber es schadet euch ja gar nicht, wenn wir schon eine Woche früher unseren Bettag miteinander haben. Und so werde ich euch einladen jetzt, für das Wort Gottes, für die Predigt, eben auch über das Gebet nachzudenken. Wir bitten den Herr, dass er uns offene Ohren schenkt und werdet nochmal innerlich auch still zum Gebet. Herr, heilige uns durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Herr Jesus will unverschämte Jünger. Also, ich habe nicht unanständige Jünger gesagt, ich habe unverschämte Jünger gesagt. Jünger, die sich nicht dafür schämen, von Gott alles zu erbeten, erbitten, erhoffen und erflehen. Jünger, die Gott einfach alles zutrauen. Jünger, die unverschämt flehen. Ich schäme mich nicht dafür. Weißt du, wie das geht, ungeniert zum Vater im Himmel zu beten? Also die Jünger damals wussten es nicht und darum frugen sie den Herrn Jesus, ihren Meister, in Lukas Kapitel 11. Da kommt die Antwort. Und ich bin mir ziemlich sicher, das ist nicht die erste Predigt, die ihr hört über das Gebet. Aber ich bin überzeugt, wenn wir die Worte des Herrn Jesus wirklich in unserem Leben beherzigen, dann werden sie dein Gebet, dann werden sie dein ganzes Leben verändern. Und wenn Gott ein Leben verändert, was tut er dann? Er heiligt es. Darum haben wir gerade gebeten, Herr, heilige uns durch dein Wort. Dafür hören wir es ja schließlich. Wir beschäftigen uns heute also mit dem, was der Herr Jesus sagt und lehrt im Lukas Kapitel 11, die ersten 13 Verse. Da beantwortet der Herr Jesus seinen Jüngern, wie das geht, unverschämt beten. Er gibt uns zuerst das Muster, er gibt uns dann die Aufforderung zum mutigen Gebet und er gibt uns drittens die Verheißung der musterhaften Gabe. Muster, mutiges Gebet und meisterhafte Gabe. Das Muster in den ersten vier Versen, das mutige Gebet in den Versen 5 bis 10 und die meisterhafte Gabe in den Versen 11 bis 13. Ich lese die drei Abschnitte jetzt gerade hintereinander und ihr dürft aufmerksam zuhören oder eure Bibeln selbst aufschlagen und mitlesen. Zuerst also das Muster für unverschämtes Beten. Verse 1 bis 4. Es geschah, er war an einem Ort und betete. Als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Also, wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Punkt. Unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, wie wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Punkt. Das zweite, das mutige Gebet. Jetzt kommt eine Beispielgeschichte. Er sprach zu ihnen: Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und sagen: Freund, leihe mir 3 Brote, weil mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll? Und jener würde von drinnen antworten und sagen: Ah, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon zu und meine Kinder sind bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen. Jetzt haben wir die Unverschämtheit. Um der Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Das dritte, die meisterhafte Gabe in den Versen 11 bis 13. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches eine Schlange geben? Oder wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel ist, den Heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten? Soweit das Wort Gottes aus Lukas 11, 13 Verse. Der Herr Jesus begegnet hier 3 Mängeln in unserem Gebetsleben, die uns dazu führen, zu fragen: Herr, lehre uns beten. Der erste Mangel: wir wissen nicht, was wir beten sollen. Darum das Muster, Verse 1 bis 4. Das zweite: wir wissen nicht, wie dringend wir das Beten nötig haben. Darum die Aufforderung zum mutigen Gebet, Verse 5 bis 10. Und der dritte Mangel: wir wissen nicht, wie sehr gern uns der Vater im Himmel Gutes gibt. Darum die Verheißung der meisterhaften Gabe, Verse 11 bis 13. Frage: bist du jetzt bereit zur Mangelbehebung? Das erste, das Muster. Nun, bevor Jesus über das Beten lehrt, sehen wir ihn zuerst einmal selbst beten. Und das ist die Herausforderung für jeden geistlichen Dienst. Du und ich, wir müssen das praktizieren, wozu wir andere anleiten. Ich sage aber auch dazu als persönliches Statement: ich bin froh, dass ich nicht nur das predigen darf, was ich selber praktiziere. Denn ich möchte eigentlich am liebsten, dass jeder in unserer Gemeinde geistlich weiter voran ist als ich. Worüber könnte ich mich mehr freuen? Aber es ist mein Bestreben, wie das eines jeden, der im Dienst im Weinberg des Herrn steht, selber zu tun, was er sagt, auf dass er nicht verwerflich werde. Der Sohn Gottes betete hier, aber nicht aus Pflicht oder weil er es nötig gehabt hätte, sondern er betete aus innigster Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel, aus tiefster Freude. Wenn nun Jesus das tut, wie viel mehr musst du dann erst das Verlangen nach der Gemeinschaft mit Gott haben, der du das Gebet genauso wie ich dringend nötig hast? Ich rede jetzt ein bisschen nach Menschenweise, oder? Denn wer hat das Gebet schon nicht dringend nötig? Gibt es irgendjemanden, der das Gebet weniger nötig hätte als andere? Wir reden ja manchmal so in der frommen Welt. Ich glaube, wir alle brauchen dringend das Gebet. Und wir sollten weitergehen und weiterkommen in unserem geistlichen Leben und Verlangen haben nach der Gemeinschaft mit Gott, so wie es der Sohn Gottes hatte auf dieser Erde, Gemeinschaft mit dem Vater im Gebet. Das Muster des Gebetes fängt also mit dem eigenen Vorbild an. Herr, lehre uns beten. Auch beten will gelernt sein. Ihr wisst, falsche Lehre führt zu falschem Glauben. Aber falsche Lehre bringt dich halt auch dazu, falsch zu beten. Bei Jesus bist du an der richtigen Adresse. Jesus wiederholt jetzt hier als Muster sozusagen eine Kurzversion des Mustergebetes, das er in der Bergpredigt schon gelehrt hatte. Ihr kennt das alle als das Vaterunser. Dieses Mustergebet hat zwei Tafeln. Die erste, die sich mit Gott beschäftigt, mit dem Vater im Himmel, und die zweite, die sich mit dem Menschen beschäftigt. Und darin ähnelt das Gebet ja den 10 Worten, den 10 Geboten, wo es genauso 10 Tafeln hat, die sich mit Gott beschäftigen und die zweite Tafel, die sich mit den Menschen beschäftigt. Was kommt zuerst? Zuerst kommt Gott dran und sein Reich. Im zweiten Teil geht es um uns und unsere Bedürfnisse. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, als ich vorgelesen habe, interessanterweise lässt der Herr Jesus auf jeder Seite die letzte Bitte weg. Also auf der ersten Seite, dein Wille geschehe. Und auf der zweiten Seite, erlöse uns von dem Bösen. Und er lässt auch die Verherrlichungsformel am Schluss des Gebetes weg, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Jetzt macht euch aber keine Sorgen. Der Herr Jesus hat seine Meinung nicht geändert. Matthäus 5, Vers 9 bis 13 gilt immer noch ganz genauso. Der Punkt, um den es hier geht, ist, ihr erinnert euch, der Punkt ist doch, Herr, lehre uns beten. Wie sollen wir beten? Und den Punkt macht der Herr Jesus hier wiederholt. Zuerst kommt Gott dran und dann kommt der Mensch. Zuerst kommt Gott dran. Wir haben vorhin das Lied, das zweite Lied von diesen dreien, wo wir gesungen haben über Gott. Nicht umsonst gesungen. Gott zu ehren und zu verherrlichen. Er steht an erster Stelle. Du betest, weil er ist, der ewige Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Schöpfer, Erhalter, Retter, Heiliger und Vollender. Er ist einzigartig. Du betest nur ihn an. Du heiligst seinen Namen, weil er der ist, also du, dessen Name heilig ist, haben wir gesungen. Du musst dich nicht schämen, so ein Lied zu singen. Ich schäme mich nicht dafür, dass ich Gott nachfolge. Gott hat uns eingeladen, zu sich zu kommen, ohne uns zu schämen. Hebräer 4, Vers 16 fordert er uns ja auf dazu. Lasst uns voller Zuversicht vor seinen Thron kommen, den Thron unseres gnädigen Gottes, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Hebräer 4, Vers 16. Wenn Gott bei dir an erster Stelle steht, also seinen Namen du heiligst in deinem Leben, dann wünschst du dir ja auch, dass es auch auf dieser Erde nach dem Willen Gottes zu und her gehe, dass sein Reich komme, dass sein Reich gebaut werde. Bitte, es komme, lieber Vater. Nun sagt der Herr Jesus im Vers 20 vom Kapitel, haben wir nicht mehr gelesen, das Reich Gottes ist zu euch gekommen, nämlich mit Jesus, aber es ist halt noch nicht fertig. Die volle Dimension wird erst in der Vollendung kommen, wenn wir bei Gott sind und Gott bei uns ist. Aber was wir lernen ist, zuerst kommt Gott. So beten wir. Und das Zweite, dann kommt der Mensch und das, was wir brauchen. Wir dürfen unverschämt, ihr versteht mich jetzt, ohne dass wir uns schämen, um Hilfe beten. Wir werden ja geradezu aufgefordert, aber Gott steht immer an erster Stelle. Sonst degradieren wir den Allmächtigen zu unserem Wunscherfüller. Sonst wird unser Gebet so eine Art Shoppinglist. Herr, ich hätte gerne Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld. Frau, Haus, Kind, Hund, Reichtum. Danke. So bitte nicht. Was brauchst du wirklich? Was brauchst du denn wirklich? Du brauchst Dinge, die dein physisches Leben sicherstellen. Und dafür steht hier das tägliche Brot. Und du brauchst das, was dein geistliches Leben sicherstellt. Und da steht hier an erster Stelle für unseren Zugang zum Vater und seinen geistlichen Gaben die Vergebung, dass wir ins Reine kommen mit Gott. Der Glaube betet für das tägliche Brot. Lieber Herr Jesus, gib mir, was ich heute brauche. Ich weiß, morgen ist auch noch ein Tag, aber morgen bist du immer noch derselbe. Du wirst auch morgen für mich sorgen. Ich habe volles Vertrauen in dich. Der Unglaube fordert, ich will alles jetzt sofort für mich. Bei Gott weiß man ja nie, ob der mir morgen noch gnädig gesonnen ist. Ich befürchte, wenn du so betest, dass du Gott dann überhaupt nicht kennst. Denn das Herz unseres Vaters im Himmel, das Herz des Vaters im Himmel, der dem Jeremia in seinen Klageliedern mittendrin, ihr könnt die Wörter zählen im hebräischen Text, im Deutschen funktioniert das wahrscheinlich auch, da steht ganz genau in der Mitte, dass die Güte des Herrn jeden Morgen neu ist. Zu lernen in der tiefsten Tiefe der Klagelieder von Jeremia. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann ist da das andere, das geistliche Brot, wenn ich das mal so vergleichen darf. Der Zugang zu unserem geistlichen Leben mit Gott ist die Vergebung. Überleg mal, du gehst zu Gott. Irgendwann hast du zum ersten Mal Gott um Vergebung gebeten, in dem Prozess, als du zum Glauben kamst. Du hast Gott um eine Riesensache gebeten, nämlich, dass er dich erlöst und dir das wegnimmt, was dich auf Deutsch gesagt in die Hölle gebracht hätte. Dieses Riesengeschenk, diese Riesenbitte hast du vor Gott gebracht. Und jetzt gehst du her und willst deinen Mitmenschen nicht einmal so eine kleine eine kleine Sünde oder einen kleinen, in Anführungszeichen, einen Fehler vergeben, verzeihen? Das geht nicht. Der Herr Jesus erzählt dazu das Gleichnis vom Schalksknecht, der eine Riesensumme von seinem Chef erlassen bekommen hat und seinem Mitarbeiter nicht einmal so ein bisschen vergeben wollte. Das kommt nicht gut. Bedenke, was das Wort Gottes sagt. Gott widersteht dem Hochmütigen. 1. Petrus 5, Vers 5. Ich könnte darauf wetten, kleinliche Menschen haben auch ein kleinliches Gottesbild. Nun richtet sich Gott aber nicht nach unserem Gottesbild. Gott hat ja sogar verboten, dass wir uns ein Bild von ihm machen. Weder aus Holz noch Stein, noch auf der Leinwand und auch nicht in unseren Gedanken. Gott will genauso geglaubt werden, wie er sich geoffenbart hat. Dafür haben wir seine Offenbarung, die Bibel. Der Ewige, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. 2. Mose 34, Vers 6. Und so schließt das Muster für ein mutiges Gebet Demut, Bescheidenheit und Vergebungsbereitschaft mit ein. Zuerst Gott, dann der Mensch mit Demut, Bescheidenheit und Vergebungsbereitschaft. So, kommen wir zum zweiten, zum mutigen Gebet. Jetzt kommen wir eben zu diesem schönen Gleichnis da. Zuerst kam das Muster, jetzt kommt die Ermunterung zum mutigen Gebet. Da bekommt ein Mann nachts um 12 Besuch von einem anderen Freund und Gastfreundschaft ist hohes Gebot, da kann man nicht kneifen. Jetzt hat er aber dummerweise nichts zu essen vorrätig und so geht er im Dorf zu seinem anderen Freund und klopft an und bittet, kannst du mir nicht nur drei Brote, das wird ja schon ausreichen, muss ja kein Festmahl sein. Aber dessen Familie schläft ja auch schon, haben wir gehört, längstens. Und so ist dieser Nachbar alles andere als begeistert über dieses nächtliche Bitten und Rufen. Naja, wahrscheinlich sind aber jetzt eh schon alle wach im Haus, nicht wahr? Und dann gibt er halt dem anderen das Essen. Und nicht nur die drei Brote, sondern, Vers 8, so viel, wie er braucht. Gut, auch das sagt Jesus, in jener Nacht hat dieser Freund seinem anderen Freund das gegeben, nicht aus purer Zuneigung und reiner Freundschaft. Aber immerhin, er hat auch nicht die Freundschaft aufgekündigt und er ist auch nicht jähzornig, sondern der andere Freund bekommt so viel, wie er braucht. Ihr seht, es geht hier um eine außergewöhnliche Situation. Nicht nur eine gewöhnliche Gebetssituation, Bittsituation, sondern um eine außergewöhnliche. Denn die Not kommt zur Unzeit. Sie kommt plötzlich. Handeln ist wirklich nötig. Es geht nicht mal um den eigenen Hunger. Du hast auch kein Anrecht um Hilfe. Du kannst nicht so gut begründen, wieso du die Hilfe jetzt bekommen solltest, der du nichts mehr zu essen hast im Haus, im Gegensatz zu dem, der ja noch Essensvorrat hat. Du hast nichts in der Hand. Du stehst da als Bettler. Getraust du dich immer noch in einer solchen Situation vertrauensvoll zu beten? Sei mutig im Gebet, ruft Jesus dir zu. Sei unverschämt, ohne dich zu schämen vor Gott. Er will doch, dass du zu ihm rufst, damit er dein Gebet erhört. Und fang jetzt bloß nicht an zu rechnen, ob Gott jetzt dein Gebet vielleicht erhören will, würde, eventuell oder auch nicht. Fang erst recht nicht an zu zweifeln, ob Gott dein Gebet überhaupt erhören könne. Jesus sagt, bitte, suche, klopfe an. Wer bittet, der gibt endlich zu, dass er nichts hat. Und es wird ihm gegeben werden. Suche. Wer sucht, der zeigt, dass er es ernst meint und er wird finden. Klopfe an. Wer anklopft, der ist beharrlich. Und es wird ihm aufgetan werden. Suche unverschämt die Antwort aufs Gebet und du wirst finden. Steht in der Mitte. Suchet und ihr werdet finden. Und was wirst du finden? Du wirst nicht nur die 3 Brote finden, sondern mehr. Du wirst finden, so viel wie du brauchst. Vers 8. Nichts weniger als das. Und Gott gibt nicht geizig. Gott gibt nicht nach Maß. Epheser 3, Vers 20a. Er vermag über alles hinaus zu tun, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Suchet und ihr werdet finden. Die beiden anderen kurzen Sätze, davor und danach, sie sind im Passiv geschrieben. Also da steht, es wird dir gegeben werden, es wird dir geöffnet werden. Jetzt ist die Frage, ja, wer gibt denn da und wer öffnet denn da? Wer ist es? Es ist Gott selbst. Es ist der Gott, der dem Psalmschreiber Asaf schon 1000 Jahre vor Jesus in die Väter diktiert hat, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Rufe mich an in der Not. Und dann preist der Asaf seinen Herrn wieder und damit hat sich der Kreis, ihr merkt es, geschlossen, wieder zur ersten Tafel des Vaterunsers. Dein Name werde geheiligt. Sei bereit zuzugeben, dass du dein Leben nicht im Griff hast, sondern dass du viel mehr von Gott alles erwartest. Sei bereit zu bitten, zu suchen, anzuklopfen, unverschämt zu beten. Und Gott verheißt dir seine gute, perfekte Antwort. Nicht nur die 3 Fladenbrote, von denen du geträumt hast, sondern alles, was du wirklich brauchst. Vielleicht gibt es ja dann auch manchmal Filetstücke vom Rind oder Tofu für die Vegetarier und feinen Kuchen dazu. Aber wie auch immer, Gottes Gaben sind gut, perfekt, ohne Fehler und genau richtig. Vertrau doch einfach Gott und bete, ohne dich zu schämen. Bis dahin hatte ich die Predigt geschrieben. Am Freitag war das, so 7 Stunden vor Sabbatanfang. Und dann bin ich raus auf die Straße gegangen und für eine Pause. Und da sah ich jemanden am Automaten, der wollte ein Billett lösen mit Bargeld. Das Dumme nur, dieser Automat nimmt gar kein Bargeld. Und also seine Kleidung war schwarze Hose, weißes Hemd, Kippa und Zizit, also ein orthodoxer Jude. Und ich habe ihm dann geholfen, sagen wir es mal so, dass er zu seinem Ticket kommt. Und dann sind wir miteinander im Bus gefahren. So ungefähr 10 Minuten, knappe 10 Minuten. Und er hat mir sein Herz ausgeschüttet. Ich bin nach Europa gekommen um meine Familie wieder zu holen. Ich bin verheiratet, ich habe ein Kind. Meine Frau ist abgehauen mit einem anderen Mann. Die will vom Glauben nichts mehr wissen. Und der andere Mann ist nicht irgendjemand, das ist ein Freund von mir. Und der Freund und ich, wir haben zusammen die Yeshiva besucht. Das ist so eine jüdische Bibel- und Talmud-Schule. Der will natürlich auch nichts mehr vom Glauben wissen. Jetzt bin ich nach Europa gekommen, um meine Familie zu retten oder wenigstens mein Kind wieder zu bekommen. Was soll ich tun? Und jetzt habe ich gedacht, wie kann ich für diesen Mann den Namen Yeshua in diese Situation hineinbringen? Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, ich verstehe dich. Und ich habe gerade gelesen, was Yeshua gesagt hat. Und Yeshua hat gesagt, wir sollen mit Chuzpe beten. Ah, ja, natürlich, das mache ich ganz viel. So sollen wir beten, immer vor Gott kommen und ihm alles. Er hat mich verstanden. Und ich bitte euch jetzt, dass ihr weiter betet, dass immer, wenn er betet, ihm der Name Yeshua in den Sinn kommt, so lange, bis er Jesus als seinen Retter und Heiland gefunden hat. Ah, wisst ihr, was Chuzpe ist? Chuzpe ist Jiddisch. Und Jiddisch ist wahrscheinlich seine Muttersprache. Und das bedeutet, ich zitiere jetzt Wikipedia, also er hat verstanden, was ich meine, unverschämt beten nämlich. Chuzpe ist, Zitat, eine Mischung aus zielgerichteter, intelligenter Unverschämtheit, charmanter Penetranz und unwiderstehlicher Dreistigkeit, wobei eine gewisse Anerkennung positiv mitschwingt in einer eigentlich verlorenen Situation. Verlorene Situation für Menschen. Für den Herrn Jesus ist deine Situation niemals verloren. Und das Dritte noch. Die meisterhafte Gabe. Zum Schluss folgt noch eine zweite Ermutigung, nachdem wir jetzt das Muster angeschaut haben und nachdem wir über dieses Beispiel, die Beispielgeschichte vom Herrn Jesus nachgedacht haben, von diesem Freund. Jetzt hier im letzten Vers spricht der Herr Jesus Klartext, keine Bilder und Beispiele mehr. Und der Klartext lautet, der Geber aller Gebetserhörungen ist der Vater im Himmel selbst. Wir müssen nämlich auch aufpassen, dass wir diese Beispielgeschichten des Herrn Jesus nicht überstrapazieren und überinterpretieren. Es geht heute Morgen in diesem Text immer nur um eins, um einen bestimmten Punkt, den wir heute Morgen mitnehmen sollen, unverschämt beten. Es geht nur darum, wie ist deine Haltung im Gebet zum Vater im Himmel? Unsere Gebetshaltung in voller Erkenntnis unserer Bedürftigkeit. Ernsthaft, andauernd, vertrauensvoll zu beten. Das ist das Gleichnis vom bittenden Freund. Das Gleichnis lehrt nicht, dass der Vater im Himmel unser schlafender Freund ist. Das Gleichnis lehrt nicht, dass wir Gott erst wachrütteln müssten mit unseren Anliegen. Siehe, nicht schläft noch schlummert der Hüter Israels. Psalm 121, Vers 4. Wir müssen Gott nicht wecken. Das Gleichnis lehrt auch nicht, dass wir Gott etwas abtrotzen könnten, wenn wir ihn nur erfolgreich überschnurren mit unserer Chuzpe. Da hättest du eine falsche Vorstellung. Gott in seiner Souveränität schläft und schlummert nicht. Und er führt auch aus, was ihm gefällt. Jesaja 55, Vers 11. Wir haben noch ein Parallelgleichnis vom ungerechten Richter oder sagen wir eher von der bittenden Witwe, die so lange bei dem Richter bittet, bis sie endlich bekommt, was sie was ihr zusteht. Dieses Gleichnis lehrt nicht, dass Gott ein böser Mann sei und ein ungerechter Richter, sondern dieses Gleichnis lehrt genau dasselbe, was wir heute Morgen besprechen. Unverschämt beten. Bitten vor dem Herrn, ohne sich zu schämen. Wenn schon so eine schlechte Unrechtsperson der Witwe schlussendlich Gerechtigkeit gibt, sagt der Herr Jesus in Lukas 18, Vers 7, sollte Gott das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Was gibt dir denn Gott, der Vater aus dem Himmel? Was gibt er uns denn, wenn wir ihn bitten? Was gibt er uns, wenn nicht diese drei erbettelten Brote, wenn auch nicht die bösen Schlangen und Skorpione, Vers 11 und 12, ja, nicht einmal die guten Fische und Eier, Verse 11 bis 12, das können ja auch die bösen irdischen Väter ihren Kindern geben. Antwort: Gott gibt dir das Beste, was er überhaupt zu geben hat. Und das ist nicht etwas, sondern das ist jemand. Gott gibt sich selbst zur Gemeinschaft mit dir. Seine Gegenwart in der Gestalt des Heiligen Geistes gibt sich der Dreieinige in dein Leben. Das Beste, was es gibt, sich selbst. Überlege mal, als der Heilige Geist in dein Leben trat, als er dich zum rettenden Glauben erweckt hat, als er dich lebendig machte, er heißt ja der Lebendigmacher in Johannes 6, Vers 63. Da kam Gott in dein Leben. Ohne ihn säßest du jetzt nicht hier im Kreis der Kinder Gottes. Der Vater im Himmel gibt sich denen, die ihn bitten, in Gestalt des Heiligen Geistes, einmal und fürs ganze Leben, als Beistand, als Tröster, als Anwalt, als Begleiter, bis wir ans Ziel gelangen. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Ich will aber auch das noch sagen, einfach zur Klärung. Jesus lehrt auch hier nicht, dass die Wiedergeborenen Gott bitten müssten, dass der Heilige Geist in ihr Leben träte, weil sie ihn gar nicht hätten. Nein, das Neue Testament lehrt deutlich, dass wir als Kinder Gottes Glieder am Leib Jesu versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Epheser 1, Vers 13. Er ist bei uns in Ewigkeit, sagt Jesus. Johannes 14, Vers 16. Die Frage ist nur, bist du erfüllt mit der Gegenwart und dem Wirken des Heiligen Geistes? Epheser 5, Vers 18. Oder behinderst du ihn? 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Fassen wir zusammen. Nummer 1. Gott gibt uns, was wir brauchen. Ja. Nicht das, was wir wollen, aber was wir brauchen. Das ist viel besser. Und er gibt gern. Und großzügig und von Herzen und barmherzig und gnädig und entscheidend besser als ein ungerechter Richter, als ein böser irdischer Papa oder ein brummeliger Freund um Mitternacht. Er gibt besser, als wir es uns ausgedacht haben. Nicht nur die drei Brote. Und darum beten wir unverschämt. Das ist das eine, unsere Bedürfnisse. Es gibt aber dann noch das Zweite, ich sage mal die Meisterklasse im Glauben. Die hast du erreicht, wenn du nichts sehnlicher verlangst und nichts flehentlicher mehr erbittest und herbeiwünschst, ohne dich zu schämen, als nur dieses eine, die Gegenwart Gottes selbst. Das ist das Höchste, was wir unter dieser Wolkendecke erlangen können. Keine Gabe, sondern den Geber selbst. Und so antwortet der zitierte Asaf, dem Gott ja gesagt hatte, rufe mich an in der Not, Psalm 50, der antwortet im Psalm 73 dem Herrn, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Amen. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen in unser Leben hineinredest. Wir danken dir, dass du uns beten lehrst. Wir bekennen dir unseren Kleinmut, unser mangelndes Vertrauen und bitten dich um Vergebung. Wir bitten dich, dass wir lernen zu beten. Du zuerst, dann wir. Voller Mut, kein Kleinmut. Herr, deine Gegenwart in unserem Leben. Amen.